Herzlich willkommen zu Ich habe gehört, dem Podcast des Landesverbandes Thüringen des Verkehrsgewerbes. Wann geht's weiter?
Jetzt geht's weiter.
Hallo, ich sage herzlich willkommen zu Folge 3 des LTV-Podcasts Ich habe gehört. Mein Name ist Marcel Kohl und los geht's. Ich habe gehört, dass beispielsweise in Köln seit Jahren gegen digitale Plattformvermittlungen erfolgreich geklagt wird. Ich habe gehört, dass Herwig Kollar, seines Zeichens Rechtsanwalt und Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, mittlerweile von kalkuliertem Rechtsbruch spricht, wenn er beschreibt, wie diese Plattformen vorgehen, wenn sie in einer Region aktiv werden. Ich habe gehört, dass in Berlin Behörden über 1000 Mietwagenunternehmen und Fahrzeuge stilllegen, weil sie sich durch unlautere Methoden Vorteile im Wettbewerb verschaffen. Uns macht das natürlich nervös, wenn wir hören, dass Uber, Bolt und Freenow, diese Vermittlungsplattform, jetzt in Thüringen und Sachsen-Anhalt aktiv werden wollen oder eben wie Freenow als Partner von Kurago schon aktiv ist und Krankenfahrten über Krankenhäuser vermitteln lässt. Also haben wir uns gedacht, wir fragen jemanden, der sich damit auskennt. Jemanden, der seit langer Zeit das Vorgehen dieser Plattform beobachtet und der unermüdlich, ich möchte fast sagen, an vorderster Front gegen die Methoden der Plattformanbieter kämpft, um das Taxi- und Mietwagengewerbe zu schützen und lauteren Wettbewerb zu garantieren. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Ich begrüße in unserem Podcast den Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, Michael Oppermann. Hallo Michael.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir sind in Dortmund. In gut 2 Stunden beginnt der lockere Vorabendteil der Mitgliederversammlung. Danke, dass du trotzdem kurz Zeit hast, hier in unserem Podcast zu sein. War die Anmoderation jetzt zu heroisch formuliert oder ist das Vorgehen oder die Beschäftigung mit Uber, Bolt und Freenow tatsächlich ein Kampf?
Es ist ein Kampf. Ob es ein heroischer Kampf ist, das liegt immer ein bisschen am Ausgang. Es gibt da den schönen Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es eben noch nicht zu Ende. Und insofern sind wir noch mittendrin in dem Kampf. Und über den Ausgang entscheidet auch der Zusammenhalt am Ende des Taxigewerbes. Und der ist ganz wichtig an der Stelle. Das ist das, was der einzelne Unternehmer, die einzelne Unternehmerin im Moment machen kann, ist sich organisieren. Ja, es gibt diesen Spruch, don't panic, organize. Nicht panisch reagieren, sondern sich organisieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil was Uber und Bolt machen, ist im Endeffekt organisieren von oben nach unten. Und was wir als Verbände machen, ist organisieren von unten nach oben. Das ist der mühsamere Weg, aber es ist auch der richtige Weg.
Wir gehen nochmal einen kleinen Schritt zurück als LTV. Wir versuchen erstmal Licht ins Dunkel zu bringen, weil wir das nicht so ganz verstehen, was da alles passiert. Ja, wir haben mal bei der Stadt Jena nachgefragt. Die sagt ja, sie begrüßt diese Plattform ausdrücklich, weil sie sich davon eine höhere Auslastung im Gelegenheitsverkehr verspricht für die Bürger in den Schwachlastzeiten. Demselben Gespräch war Dustin Williams anwesend von Bolt. Der hat uns mal die Funktionsweise der App erläutert und die, ich sag jetzt mal, angeblichen Vorteile für die Taxi- und Mietwagenunternehmer beschrieben, weil ja Martin Kammer, der auch in dem Podcast war, durch einfache Rechenbeispiele schon mal diese angeblichen Vorteile als Marketingaussage, zumindest was die Auslastung und den Gewinn betrifft, widerlegen konnte. Ja. Und wir haben auch Uber-Fragen gestellt, schriftlich. Wir haben auch Antwort bekommen von Martin Kumstel. An dieser Stelle herzlichen Dank. Allerdings hatte er, und das ist sehr traurig, die wirklich wichtige Frage nach den kriminellen Machenschaften im Mietwagengewerbe in Berlin oder bei den Unternehmen, die über Uber vermittelt wurden, ignoriert. Und jetzt haben wir halt das Problem, einerseits stellen sich die Vermittlungsplattformen als sehr freundliche Vermittlungsdienstleister dar, die nur Vorteile bringen für die Kunden und für die Unternehmer. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese unzähligen Anzeigen. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was ist los? Kannst du uns erklären, warum passiert das auf der einen Seite die freundlichen Vermittler und auf der anderen Seite diese gerichtlichen Auseinandersetzungen?
Jeder ist gut beraten, wenn er das, was die Plattformen erzählen, vergleicht mit dem, was sie tun. So, und das kann jeder Unternehmer machen. Und wenn man sich anschaut, die Märkte, wo die Plattformen schon länger aktiv sind, dann ist ganz klar zu sehen, die hinterlassen eine Schneise der Verwüstung im Taxigewerbe. Und jetzt können die mich noch so freundlich angucken, während sie mir sagen, sie würden das nicht tun. Ich sehe ja, was ich sehe. So. Und weil wir das sehen, sind wir auch aktiv als Bundesverband und auch viele der Taxizentralen und Landesverbände sind aktiv, um auch rechtlich dagegen vorzugehen. Warum sind wir rechtlich unterwegs? Weil viel von dem, was passiert, illegal ist. Sonst habe ich ja rechtlich gar keine Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und die Kernformel lautet eigentlich, wir gehen gegen illegales Verhalten vor, um die legal arbeitenden Unternehmerinnen und Unternehmer zu schützen. Denn der legal arbeitende Unternehmer hat keine Chance im Wettbewerb gegen einen illegal arbeitenden Unternehmer. Wenn ich keine Steuern und keine Sozialabgaben zahle, so viel können wir rechnen, ist das Geschäft ein bisschen günstiger zu betreiben, als wenn ich das tue. Der Bundesverband kämpft also für euch, für die Mitglieder des LTV, wie für die Mitglieder des Gewerbes, für jeden legal arbeitenden Unternehmer und jede legal arbeitende Unternehmerin.
Kommen wir zu den Vorteilen, die die Vermittlungsplattform den Taxiunternehmern versprechen. Ja? Uber schreibt, sie können sich zusätzliche Erlösquellen erschließen und von der hohen Nachfrage der internationalen Uber-Community profitieren. Bolt hat im Podcast gesagt, dann buchen sie viel mehr digital affine Kunden, also mehr die Jüngeren, die Studenten in Jena, weil wir halt diese Plattform anbieten. Und die Stadt Jena sagt, wenn ein besseres Angebot da ist, also billiger und einfacher zu buchen, dann muss man gar keine neue Nachfrage generieren, sondern braucht einfach nur die bestehende Nachfrage abgreifen. Wir fragen uns natürlich, steigt jetzt im ländlichen Raum in Schwachlastzeiten tatsächlich die Auslastung für die Taxiunternehmer mit diesen Plattformen? Wird dieses Angebot zu mehr Gelegenheitsverkehr in Abend- und Nachtstunden, also in Schwachlastzeiten, führen?
Nein, leider nicht. Diese Argumentationskette, wir bringen euch neue Kunden mit, das ist auf Deutsch gesagt Bullshit. Denn Uber hat keine Kunden, die es mitbringt. Bolt hat keine Kunden, die es mitbringt. Sondern das sind ja alles entweder Bürger in Jena oder irgendeiner anderen Stadt oder auf dem Land. Oder es sind eben Gäste, die kommen. So, und jetzt wären ja nur dann neue Kunden mitzubringen, wenn da tatsächlich Kunden sind, die Mobilität sich wünschen und einfach gar nicht wissen, wie sie denn jetzt von A nach B kommen und überhaupt keine Idee haben, wie man ein Taxi organisieren könnte. Und die sitzen zu Hause verzweifelt und wissen nicht, wie raus. Und ich glaube, diese Kunden gibt es so nicht. Natürlich sprechen die Plattformen bestimmte Zielgruppen an. Junge Leute, internationale Leute, keine Frage. Aber es gibt auch heute schon junge und internationale Leute in den Städten in Thüringen und Sachsen-Anhalt und die finden auch heute Mobilitätsangebote unter anderem bei euch. Zweiter Punkt ist, das Geschäftsmodell von Uber und Bolt basiert im Endeffekt darauf, dass sie mit Preisen spielen. Und das geht im Taxi ohne weiteres erstmal nicht, wenn die Regulierung nicht geändert wird. Das Taxi bleibt tarifgebunden. Das heißt, wenn Bolt euch erzählt, passt mal auf, ich erhöhe die Auslastung, weil ich kann mit Preisen spielen und so weiter, gilt das nie im Taxi. Im Taxi gilt ja trotzdem noch der Taxitarif. So, das heißt, sie können dieses Spiel gar nicht spielen, sie können die jungen, preissensiblen Zielgruppen gar nicht reinbringen, weil das Taxi eben Teil der Daseinsvorsorge ist und so aufgesetzt ist und aufgestellt ist. Zusätzliche Nachfrage im ländlichen Raum, wenn das Ziel ist, dann würde ich empfehlen, Verzahnung mit dem ÖPNV, Taxi rein in die ÖPNV-Finanzierung, Daseinsvorsorgerolle stärken, statt sie zu schwächen und private Risikokapitalfirmen reinholen. Uber und Bolt bringen keine Kunden mit, sie nehmen euch die Kunden weg und verkaufen sie euch dann für teuer Geld neu wieder.
Das ist auch was, worüber wir leider in dem Podcast mit Dustin Williams gar nicht gesprochen haben, dass die ja die Preise bestimmen dann. Also beim Taxi natürlich nicht, aber wenn man jetzt Mietwagen hat und als Mietwagenunternehmer über die Plattform mitvermittelt wird, dann bestimmen die die Preise.
Das ist völlig richtig. Im Mietwagen bestimmt dann die App den Preis, wenn der Unternehmer hinreichend abhängig gemacht wurde von dieser App. Und genau das ist die Strategie. Das ist auch erstmal nichts Bösartiges in dem Sinne, das ist einfach das Geschäftsmodell von Plattformen, muss man verstehen. Plattformen streben danach, marktdominant aufzutreten und dann alle in eine Abhängigkeit zu zwingen, die Kunden und die Unternehmer. Und die Frage ist, mache ich das mit? Ich würde sagen, nö. Die Firmen haben Algorithmen, die darauf ausgerichtet sind, Gewinne zu maximieren. Das heißt, am Anfang, wenn ich neue Mietwagenpartner brauche, dann ist vielleicht die Provision gar nicht so hoch und ich kriege irgendwelche tollen Kickbacks und irgendwelche Prämien auf mein Auto und keine Ahnung. Und in dem Moment, wo die Plattformen dann das Geld wieder reinholen wollen, wird eben die Prämie erhöht. Die geht ja bis rauf auf 30% und jetzt kann sich jeder selber fragen, ob er 30% übrig hat oder nicht. Und ich weiß, den Thüringer Unternehmerinnen und Unternehmern geht es nicht so schlecht, aber ich glaube, 30% haben sie auch nicht übrig.
In Jena ist jetzt aktuell, dass die Stadt beabsichtigt, einen Tarifkorridor einzuführen für Taxi. Unternehmer. Jetzt gibt es eine Studie von einem wissenschaftlichen Beratungsunternehmen, das heißt IGIS Mobility mit Sitz in Hamburg. Und das hat die Relevanz von Mindestpreisen aus ökonomischer Sicht begutachtet. Und aufgrund dessen fordern Experten die unbedingte Einführung von Mindestpreisen für Fahrdienste, wenn es Taxitarifkorridore gibt.
Genau, wobei die Studie schaut sich an großstädtische Märkte, in denen das Taxi im Wettbewerb steht mit taxiähnlichem Mietwagenverkehr, was heute in Jena und Erfurt und Halle und Magdeburg nicht der Fall ist. Wenn das so ist, sagt die Studie, machen Tarifkorridore Sinn, aber nur mit Einführung auch Mindestpreise von Mietwagen, weil ansonsten kann ich den Taxitarif systematisch unterbieten mit Mindestpreisen für Mietwagen. Wichtig ist nochmal die Differenzierung zwischen dem ordentlichen Mietwagenbetrieb, der einen Mietwagenbetrieb, wie er sein soll, führt, und dem taxiähnlichen Mietwagen. Angebot, was über Plattformen vermittelt wird und auf diese angewiesen ist. Ein klassischer Mietwagen, der zum Beispiel im Bereich Krankenfahrten unterwegs ist, der ist überhaupt nicht betroffen von diesen ganzen Problemen. Der hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Es geht wirklich um den taxiähnlichen Mietwagenverkehr und überwiegend in Großstädten. Taxitarifkorridor ist eine interessante Möglichkeit, die wir als Bundesverband auch durchaus unterstützen in Städten, wo es einen Wettbewerb mit plattformbasierten Mietwagen gibt, zum Beispiel in Berlin erfolgreich umgesetzt, zum Beispiel in München umgesetzt, zum Beispiel nicht umgesetzt in Hamburg, weil es in Hamburg keinen taxiähnlichen Mietwagenverkehr gibt. Also die Stadt Hamburg und das Taxigewerbe in Hamburg sagen, dann brauchen wir auch keinen Tarifkorridor. Tarifkorridore sind in Deutschland im Prinzip immer umgesetzt auf Initiative des Taxigewerbes. Ein bisschen irritiert es also, dass in Jena der Oberbürgermeister hergeht und das fordert. Das wird man sich mal genauer angucken müssen. Ich bin sicher, ihr seid da dran.
Apropos Hamburg, Uber sagt, dass sie viel mit Taxen kooperieren schon, dass Taxi ein wichtiger Bestandteil im Mobilitätsmix der Städte für sie ist. In Berlin mit mehr als 1000 Taxen wird kooperiert, schreibt Uber. Und in Hamburg arbeiten sie mit mehr Taxiunternehmen als mit Mietwagenpartnern zusammen. Da fragen wir uns, okay, das klingt doch irgendwie ganz gut. Also in den großen Städten kooperieren Taxen mit den digitalen Vermittlungsplattformen. Warum sollten wir das jetzt nicht tun?
Ihr müsst euch fragen, warum das so ist. Warum kooperiert Uber und warum kooperieren Taxiunternehmen? Uber kooperiert deshalb, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Ein Stück weit ist es ein Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit, dass Uber nicht einfach nur seinen plattformbasierten Mietwagen ausrollen kann. In Hamburg ist das ganz besonders stark. Da arbeitet Uber praktisch nur mit Taxiunternehmern. In Berlin gibt es auch eine erkleckliche Anzahl von Unternehmen, die kooperieren, wobei ich das Kooperieren hier jetzt virtuell in Anführungsstriche setze, was die Zuhörer jetzt nicht sehen können. Was ich in Anführungsstriche setzen möchte, weil Kooperation klingt nach Augenhöhe. Und das ist es nicht. Also mit der gleichen Berechtigung könnte ich sagen, ich kooperiere mit der Telekom, weil ich da meinen Telefonvertrag habe. Ja, das sind Anschlussstelle, das sind Verträge. Eine Kooperation in dem Sinne, etwas auf Dauer ausgerichtetes, auf Augenhöhe, von gegenseitigem Respekt getragen, das findet ja gar nicht statt. Das Onboarding und das Offboarding hat Uber ganz, ganz stark rationalisiert, damit ihr als Unternehmer austauschbar seid, weil das deren Geschäftsmodell ist. Die dürfen um Gottes Willen nicht abhängig sein von den Leuten, die am Ende die Arbeit machen, weil sie lehnen nichts stärker ab als Leute, die Arbeit machen. Ja, so. Für Taxiunternehmen gibt es aus meiner Sicht 5 ganz klare Gründe, warum man mit Uber und Bolt nicht kooperieren sollte. Punkt 1, Uber will das Taxi töten, ist das erklärte Ziel. Sie treten an gegen, Zitat, ein Arschloch namens Taxi. So, sind das Leute, mit denen ihr arbeiten wollt? Ich glaube, nein. Uber will deinen Umsatz haben. Du hattest es gesagt, die wollen bis zu 30% Provision. Von dem Geld, was du heute verdienst, hast du 30% zu verschenken. Ich glaube nicht. Uber macht dich zum Komplizen. Auf der Plattform steht immer dein Taxi im direkten Wettbewerb, weil es übereinander oder nebeneinander steht, mit dem Mietwagen. Und typischerweise ist der Mietwagen billiger als das Taxi. Das heißt, du gehst zu einem Marktplatz, wo du weißt, du verlierst. Und du machst dich zum Komplizen, weil du damit das Taxigewerbe am Ende tatsächlich eben vernichtest an der Stelle. Punkt 4. Uber macht dich abhängig. Es drängt sich diese Plattform zwischen dich und deine Kunden. Die nehmen sich deine Kunden und verkaufen sie dir nochmal neu. Und am Ende hat Uber deine Kunden und du kannst ohne die Plattform gar nicht mehr existieren. Du bist gar nicht mehr selbstständig. Und wir sind doch Selbstständige, oder? Und der fünfte Punkt, Uber kriegt nie genug, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die haben 10 Jahre lang Geld verbrannt. In Mengen, wo jedem von uns schwindelig wird. Und jetzt wollen sie Geld verdienen. Und ratet mal bei wem.
Mit verbrannt meinst du, sie haben subventioniert, ne? Wie, oder investiert, hat Justin Williams gesagt. Das heißt, sie haben den Preis gedrückt, haben quasi den Fahrern möglicherweise einen höheren Preis bezahlt, als was der Kunde gezahlt hat, einfach nur um die Kunden an die Plattform zu binden und sind damit auf den Markt gekommen und haben vielleicht Mietwagen noch mehr investiert in Mietwagen als ins Taxi und haben sozusagen sich Marktanteile gesichert.
Genau, und das ist das klassische Plattformgeschäftsmodell. Ich muss so schnell wachsen wie möglich, koste es, was es wolle. Uber hat da einen langen Atem bewiesen im Vergleich zu anderen Plattformen, muss man sagen. 10 Jahre lang Geld verbrennen kann sich echt nicht jeder leisten, um Marktanteile zu kaufen. Und zwar Marktanteile im Sinne von, ich binde Unternehmer an meine Plattform und Marktanteile im Sinne von, ich binde Kunden an meine Plattform. Und wenn man mal an größeren Flughäfen in Deutschland sich umguckt, wer da große Werbeflächen belegt, dann sieht man auch, die buttern richtig Geld rein, ja, aber die verschenken nichts, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Es wird abkassiert. Sie fangen jetzt langsam damit an, weil diese Firmen langsam an den Punkt kommen, wo sie versuchen, wirklich damit auch real Geld zu verdienen.
Abgesehen davon, dass sie quasi die Märkte, die Marktanteile sich kaufen durch hohe Investitionen, weil sie einfach das Geld im Rücken haben, arbeiten sie ja auch mit, sagen wir so, das rechtskonforme Handeln ist nicht so deutlich ausgeprägt. Ich formuliere es mal so, ja. Uber schreibt, also gesetzeskonformes Handeln hat aber oberste Priorität. Dazu zählt die Einhaltung rechtlicher Vorgaben durch die Partner, mit denen sie zusammenarbeiten und so weiter. Sie halten das ein. Ansonsten ziehen sie entsprechende Konsequenzen bis zu einer Sperrung der Plattform für entsprechende Fahrzeuge. Bolt hat quasi die bisher schlechte Kooperation mit Ordnungsbehörden beklagt, aber auch beiderseitige Fehler eingestanden, ja, dass eben bestimmte Informationen nicht angekommen seien, sodass sie Unternehmen nicht sperren konnten. Und die Stadt Jena aber sagt, wir sind nicht Berlin zum Beispiel, also um es jetzt auf die kleineren Städte in Thüringen und Sachsen-Anhalt mal runterzubrechen, wir sind nicht Berlin, wir sind viel kleiner, wir schauen genau hin, das wird hier nicht passieren, denn wir passen besser auf. Jetzt fragen wir uns, können wir das verhindern?
Ich würde euch empfehlen, im ersten Schritt euch nochmal klar zu machen, was eigentlich das Regelwerk sagt. Und das Regelwerk sagt, taxiähnlicher Mietwagenverkehr ist illegal. Punkt. So, das heißt, das, was in Berlin hochgenommen wurde, die illegalen Mietwagen, die waren komplett illegal, die hatten nicht mal eine Konzession. Ja, also da geht es nicht darum, dass man festgestellt hat, die haben mal 10% Schwarzarbeit gehabt. Da geht es nicht darum, dass man sagt, die haben irgendwie verkürzt. Die hatten nicht mal eine Konzession. Ja? Also schwarz und schwärzer, möchte ich sagen an der Stelle. Wenn man das von vornherein verhindern will, ja, man kann das verhindern, wenn man aktive Behörden hat. Die Kommunen müssen genau aufpassen. Und zwar schon vor der Konzessionserteilung. Nicht erst mal Konzessionen raushauen und dann nachher aufpassen. Klar sind kleine Städte übersichtlicher vielleicht als Berlin oder kleinere Städte, aber die Behörden sind auch schlechter aufgestellt, muss man sich einfach klar machen. Ja, also wenn ich früher, ich kann ein Beispiel machen, wir hatten jetzt sehr viel Dialog mit Brandenburger Behörden. Das ist nochmal eine Nummer oder 3 Nummern kleiner als Jena, ja, weil dadurch, dass Berlin jetzt kontrolliert, gehen die Mietwagenbetriebe eben in das Umland. Und da sind Behörden, da sitzen Halbtagskräfte, die haben vorher 3-mal im Jahr so eine Urkunde ausgefertigt und gestempelt. So, also die Mitarbeiter machen dann halt noch was anderes. Die machen noch die Fahrschulen, die machen noch, keine Ahnung, Bestattung und weiß nicht was. Ja, so. Also den ganzen Rattenschwanz. Und jetzt kommen da plötzlich Betriebe, melden 80 Autos an und drohen gleich noch, legen sozusagen das Drohschreiben der Anwaltskanzlei aus den USA von den Uber-Anwälten gleich daneben. So, die gucken jetzt erstmal ein bisschen kariert. Und dann hat so ein Mitarbeiter von der Behörde eben 2 Möglichkeiten. Wenn ich das einfach durchwinke, dann passiert hoffentlich nichts. Und wenn ich das nicht durchwinke, dann habe ich erstmal Ärger am Hals und Arbeit. Und jetzt müssen wir den bestärken, dass er sich dieser Arbeit stellt und sich auch diesem Ärger stellt. Deswegen, wenn solche Firmen auf den Plan treten, sofort an den Landesverband wenden, sofort an die Zentrale wenden, sofort an die Behörde wenden, ja, denen klar machen, was überhaupt Phase ist. Viele Behörden werden erstmal gar nicht wissen, was vorgeht, auch was sie machen dürfen. Sie können sich einen Businessplan geben lassen, das ist das Hamburger Modell, ne? Wir wollen einen Businessplan sehen und wollen sehen, dass sich euer Geschäft rechnet. So. Und viele Unternehmen, zeigt die Hamburger Erfahrung, führen diesen Nachweis erst gar nicht, die sind dann weg. Ja, so, weil die sich dieses Geschäft eben gar nicht rechnet, wenn ich es legal betreiben will. Und wenn ich vorweisen muss, dass ich es legal, also ich kann ja schlecht zur Behörde gehen und sagen, ich will bei der Löhne, nee, bezahle ich gar nicht, ist eh alles schwarz. So kann ich ja nicht reingehen. Also vor der Konzessionserteilung schon mit den Behörden sprechen, auf die zugehen und bei bestehenden Unternehmen vehemente Kontrollen einführen. Und ja, perspektivisch, wenn das so käme, wären auch Mindestpreise für Mietwagen möglich. Das hat gerade das Verwaltungsgericht in Leipzig ja nochmal bestätigt. Ist aber, glaube ich, für euch noch der übernächste oder überübernächste Schritt. Das Erste, was wichtig ist, gar nicht erst anbrennen lassen.
Nun scheint ja so ein Hinweis für die Behörden im Thüringer und Sachsen-Anhaltinischen Land sehr hilfreich, also auch umsetzbar. Bold hat gesagt, sie glauben nicht, dass jetzt eine Schwemme von Mietwagenunternehmern nach Jena kommt oder nach Zollenroda-Triebes, um dort Unternehmen aufzumachen. Und sie sagten, dass sie halt mit den regionalen Unternehmern kooperieren müssen. Das heißt, wenn die nicht kooperieren, wird es keine Zusammenarbeit geben. Hältst du es für wahrscheinlich, dass diese Mietwagenunternehmer jetzt aus Hamburg oder Berlin oder was weiß ich, wo sie nicht mehr tätig sein können, nach Thüringen und Sachsen-Anhalt auswandern?
Nein, nicht unbedingt. Aber ich würde mich auch nicht entspannt zurücklehnen an eurer Stelle, ehrlich gesagt. Und zwar insbesondere würde ich auf Städte gucken, Studentenstädte. Also schon da, wo diese Firmen vielleicht sagen, ich habe eine bestimmte Zielgruppe. Aber in der Tat können wir aus anderen Landesteilen unserer Republik sagen, es gibt ein bestimmtes Milieu, was für Uber und Bolt tätig ist und davon habt ihr einfach nicht so viel in Thüringen und Sachsen-Anhalt, ja? Was unter anderem mit Migrations zu tun hat, was mit der Frage zu tun hat, welche Jobalternativen gibt's und gibt es überhaupt irgendwie Fahrpersonal und Leute, die das machen können, weil die bringen ja auch keine Fahrer mit. Also aus meiner Sicht das größte Problem, warum man vielleicht mal nachts in Jena kein Taxi kriegt, ist doch, dass wir keine Fahrer kriegen. So, die bringen die nicht mit, die wachsen da auch nicht plötzlich. Die würden die auch nur schön bezahlen, wenn sich das relativ stark lohnen würde. Und insofern, ich würde mich nicht entspannt zurücklehnen, aber ich würde auch nicht davon ausgehen, morgen sind die da. Was ein größeres Thema bei euch sein könnte, ist tatsächlich, dass sich Taxiunternehmer die App zusätzlich sozusagen auch noch ins Auto holen. Und du machst aber den Pakt mit dem Teufel, muss man ganz klar sagen, ne? Also im ersten Schritt kriegst du vielleicht, sagen wir mal, eine zusätzliche Tour pro Tag und denkst dir, wunderbar, geht ja. So, und wenn dir das aber irgendwann gut genug ankommt in Städten in Thüringen und Sachsen-Anhalt, dann kommen sie auch mit dem Mietwagen um die Ecke. Und das muss man sich halt klar machen. Also wenn das Taxigewerbe Uber und Bolt nicht den Boden bereitet, werden sie keinen Fuß auf den Boden kriegen. Wenn es genug Kollegen gibt, die es doch machen, dann haben sie auch eine Chance.
Wir haben also gehört, wenn die Behörden gut aufpassen und dafür sorgen, dass die Unternehmen, die für die Plattform arbeiten, legal arbeiten, werden sie es schwer haben. Wenn die Unternehmen, die regionalen, nicht kooperieren, werden sie es schwer haben, wenn die regionalen Unternehmen anfangen, mit den Plattformen zu kooperieren und es wird eine kritische Masse erreicht, dann zieht man sich damit den Mietwagen als Personenbeförderungsfahrzeug im Gelegenheitsverkehr selber mit ran und wird verlieren. Gibt es noch etwas, was wir uns bisher nicht fragen?
Ja, also man muss den Gegner verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und eine zentrale Frage, und die wird in dem von dir angesprochenen Gutachten von IGIS Mobility auch wirklich im Detail beleuchtet, ist, was ist eigentlich das Geschäftsmodell einer Plattform? Und da ist fast egal, ob das eine Mobilitätsplattform ist oder eine Handelsplattform oder irgendetwas anderes. Und das Geschäftsmodell ist immer mit möglichst viel Vermittlung Geld zu verdienen. Und nicht, dass du möglichst gute Preise für deine Leistung bekommst. Das heißt, es ist ein System, was von der Zielstellung schon dem widerspricht der Arbeit von dem Fahrer hinterm Lenkrad einen vernünftigen Wert beizumessen, ja, der dann auch in Geld sich am Ende ausdrückt. Ich glaube, das muss man wirklich verstehen, um zu verstehen, warum verhalten die sich so, warum können die auch derartig Geld verbrennen. Ja. Ein ganz praktisches Beispiel ist, sowohl bei Uber als auch bei Bolt ist die Vermittlungsprovision im Taxi viel niedriger als im Mietwagen. Warum ist das so? Weil sie im Taxi viel schlechter Fuß fassen als im Mietwagengewerbe und es im Taxigewerbe Taxizentralen und Taxi-Apps als Wettbewerber gibt, die es im Mietwagen in der Form gar nicht gibt. Das heißt, sie verhalten sich einfach nur marktkonform, wenn man so möchte. Und in dem Moment, wo der Markt es zulässt, werden sie auch im Taxi die 30% Provision reinholen müssen. Also setzt euch ruhig damit auseinander, lieber jetzt als in 5 Jahren, wenn man sozusagen im Rückspiegel nur noch betrachtet, was schiefgegangen ist.
Hoffen wir mal, dass es dazu nicht kommt. Hast du abschließend für uns noch, sag ich mal, so ein paar Faustregeln?
Mein erster Rat wäre, ganz platt gesagt, sei kein Idiot, fahr nicht für Uber. Ich habe das ein bisschen umschrieben hier im Podcast, aber das ist die Bottom Line. Das ist das, was unterm Strich steht. Setzt auf Kooperation, insbesondere im Landesverband, ja, weil das ist das Format, in dem sich Unternehmer organisieren können, um sich A, auszutauschen und B, auch sich zu den Widerstand sozusagen gegen solche Plattformen zu organisieren. Ich würde auf keinen Fall mit Plattformen kooperieren, die taxiähnlichen Mietwagenverkehr anbieten. Ja. Heißt im Umkehrschluss, wenn kein taxiähnlicher Mietwagenverkehr angeboten wird, ist digitale Vermittlung ja nicht per se was Schlechtes. Das Problem ist wirklich dieser taxiähnliche Mietwagenverkehr. Das ist das, worauf es ankommt. Ich würde aber auch sagen, man muss halt auch vor der eigenen Tür kehren. So, und das gilt für alle, wahrscheinlich auch für die Unternehmer in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also vernünftige Qualität, verlässliches Angebot, am besten buchbar per App, zahlbar per Karte. Dann besteht gar keine Notwendigkeit, über diese App-Lösungen aus den USA oder aus Estland nachzudenken. Seid auch selbstbewusst. Taxifahren ist ein anständiger Job. Und es ist harte und ehrliche Arbeit und das müssen die Kunden erleben können. Und dann kann man, glaube ich, auch stolz sein auf das, was man macht. Und man kann das auch zeigen. Und dann hat man auch einen Wettbewerbsvorteil. Denn harte und ehrliche Arbeit, das ist unser Geschäft. Und mit harter und ehrlicher Arbeit wollen die Plattformen wirklich nichts zu tun haben.
Vielen Dank für diese eindringlichen Worte. Und ich hoffe, dass es ein Weckruf ist, der jetzt durch den Äther schwirrt in die Taxen hinein. Michael, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dass wir dieses Gespräch in welcher entwickelten Form nicht wieder führen müssen, weil wir das in Thüringen und Sachsen-Anhalt hingekriegt haben. Vielen Dank, dass du da warst. Eine Frage habe ich noch. Wann geht's weiter?
Bald geht's weiter.
Das war Ich habe gehört. Der Podcast des Landesverbandes Thüringen des Verkehrsgewerbes.